Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Zeitgeist ist doch eigentlich ein selbstwidersprüchliches Wort. Entweder Geist oder Zeitgeist, aber beides zusammen ist schon ein bisschen heikel.
Hans-Magnus Enzensberger ist gestern wenige Wochen nach seinem 93. Geburtstag gestorben. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört und Sie haben ihn eben hier zum Auftakt dieser Sendung auch selbst gehört. Und haben Sie das verschmitzte Lachen vernommen? Schriftsteller, Lyriker, Essayist, hakenschlagender, intellektueller, Ironiker, Galionsfigur der Studentenbewegung, Zeitschriften und Verlagsgründer. Kaum ein Schreibender war auf so vielen Bühnen und in so vielen unterschiedlichen Gattungen unterwegs und so wandlungsfähig wie der 1929 Geborene. Ein Nachruf auf Hans Magnus Enzensberger von Ulrich Rüdenauer.
Schaum. Ich bin geblendet geboren, Schaum in den Augen, brüllend vor Wehmut, ohne den Himmel zu sehen, am schwarzen Freitag, heute vor 30 Jahren.
In diesen wenigen Zeilen aus dem berühmten Gedicht Schaum kann man ihn hören. Diesen Enzensberger Ton der frühen Jahre, in dem der lakonische Brecht und der kaltschnäuzige Ben nachhallen. Pathos wird drastisch heruntergekühlt. Es ist ein deutlicher Widerwille gegen alles Sentimentale zu spüren. Das Banale steht neben dem Erhabenen. Die Alltagssprache ersetzt das Zeremoniöse und wird zugleich seziert. Der Lyriker und Essayist, Prosaautor und Intellektuelle, Übersetzer und Literaturvermittler Hans Magnus Enzensberger hatte mit diesem Sound tatsächlich den Staub aufgewirbelt, der noch ziemlich dick auf der Nachkriegszeit lag. Die Gedichtbände »Verteidigung der Wölfe« aus dem Jahr 1957 und »Landessprache« von 1960 machten den Autor berühmt, brachten dem 33-Jährigen 1963 den Georg-Büchner-Preis ein. Er mischte mit und in Betrieb auf, galt als die prägende Figur der Gruppe 47 und als ein waghalsiger Jongleur von Meinungen. Er war beides zugleich. Ein Kritiker der bundesdeutschen Medienlandschaft und ein gewiefter Netzwerker, dem selbst die Türen zu jenen Publikationsorten offen standen, deren Grundmauern er mit scharfen Polemiken angriff. Der Dichterkollege Peter Rühmkorff schrieb einmal sehr treffend, Enzensberger stehe auf gutem Fuß mit seinen Erbitterungen. Den aufblühenden Rundfunk versorgte er mit Essays. Alfred Andersch wurde zu seinem Förderer und nicht ohne Kalkül lieferte der auch die hymnischen Reizwörter für die zukünftige Enzensberger Rezeption. Endlich, endlich, so Andersch, ist unter uns der zornige junge Mann erschienen, der junge Mann, der seine Worte nicht auf die Waagschale legt, es sei denn auf die der poetischen Qualität. Ein neuer Heinrich Heine sei der Bundesrepublik geboren. Enzensberger wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem wirkmächtigen Star und sein Auftreten muss trotz des jugendlichen Erscheinungsbildes imposant gewesen sein. Peter Hertling schildert in seinen Erinnerungen Leben lernen eine Begegnung, die um das Jahr 1957 herum stattgefunden haben muss. Enzensberger erscheint mit halbstündiger Verspätung im weiten Trenchcoat. Er legt ein fremdsprachiges Buch auf den Tisch, das der eingeschüchterte Hertling nicht lesen kann. Je länger ich ihm zuhörte, erinnert sich Hertling später, umso unscheinbarer kam ich mir vor. Er sprach entspannt und wusste alles. Und dann wehte der große Hans Magnus auch schon wieder hinaus aus dem Lokal, empörend jung für sein Wissen, seine Allüren, eine symptomatische Szene. Enzensberger war nicht zu fassen. Es wehte ihn hierhin und dorthin. Er lebte mit seiner ersten Frau einige Jahre lang in Norwegen, ging 1959 nach Rom. Seine Reisen führten ihn in den 60er Jahren in die USA, nach Moskau, nach Kuba. Anschauung war ihm wichtiger als Ideologie, was freilich auch Desillusionierungen einschloss. Würde man diese 60er und 70er Jahre im Leben Enzensbergers rastlos nennen, wäre das leicht untertrieben. Deutschland relativierte sich für ihn, weil er sich das Land durch seinen Kosmopolitismus fremd machen konnte. Und das Schreiben, das schien ihm wie nebenbei zuzufliegen.
Ich mag ja diesen Beruf, mir gefällt mir das. Ich leide auch nicht. Also es gibt ja auch den leidenden Künstler, ja. Es gibt ja auch den, der hat immer Krisen und Blockaden und so weiter. Und eigentlich findet er, ist eine Zumutung, ja. Was er da treiben muss, der tragische Verkannt oder so. Ich finde nicht, den hat man sich so selber rausgesucht.
Auf die turbulenten 60er aber hat Enzensberger sich später ungern festnageln lassen. Wenn er noch einmal zurückging in der eigenen Biografie, dann nur im Zickzack. Als Buchhalter der Vergangenheit sei er eine Fehlbesetzung, hat er in dem 2014 erschienenen Prosaband Tumult geschrieben. Dieses Buch ist noch am ehesten so etwas wie eine autobiografische Skizze über die politischen und privaten Verstrickungen seines früheren Ich, kommentiert von einem alten Enzensberger, der den Jungen nicht mehr recht verstehen kann.
Mein Gedächtnis gleicht einem Sieb, in dem wenig hängen bleibt. Das liegt nicht an meinem Alter. Von der berühmten Krankheit, die unter dem Namen Alois Alzheimers Karriere gemacht hat, bin ich bisher verschont geblieben. Allerdings lässt mein Interesse an einer Autobiografie zu wünschen übrig. Ich will mir gar nicht alles merken, was mich betrifft.
Das mag kokett klingen, und Koketterie lag Enzensberger nie sonderlich fern. Es hat aber vor allem Methode. Als Luftikus hat man den 1929 in Kaufbeuren geborenen, in Nürnberg aufgewachsenen Hans Magnus Enzensberger bezeichnet. Der fliegende Robert aus dem Struwwelpeter war ihm ein Leit und Vorbild. So recht zu greifen war er nie, auch politisch nicht. Ihm lag das Spielerische, der Versuch, das freischwebende Denken, etwas, das dem tiefen Ernst im deutschen Kulturbetrieb fundamental widersprach. Selbst zu Zeiten der Studentenunruhen, die er mit Sympathie begleitete, sah Enzensberger sich nur als teilnehmender Beobachter. Freilich veränderte auch der Beobachter zuweilen die Versuchsanordnung. Ganz im Abseits stand Enzensberger jedenfalls nie, auch wenn er sich im Rückblick immer wieder an den Rand der Tanzfläche zu stehlen suchte. Am 28. Mai 1968 etwa machte er bei einer Frankfurter Versammlung lautstark seiner Wut über die Notstandsgesetze Luft.
Die Kapitalisten und die Partei- und Gewerkschaftsbosse, die uns regieren, werden nicht auf uns hören. Sie werden sich taubstumm stellen, genau wie de Gaulle und Pompidou, bis wir zusammen mit den Studenten und den Arbeitern auf die Straße gehen und uns ein bisschen deutlicher machen.
Knapp 50 Jahre später jedoch betrachtete er den eigenen und allgemeinen Aufruhr von damals skeptischer.
Das war ein Pathos, das heute manchmal eigentlich eher peinlich anmutet. Ja? Aber das war eben notwendig, weil da musste irgendwas weg hier. Das war unerträglich. Und daher diese schrillen Töne.
Politik war für Enzensberger Notwehr. Die alten Nazis mussten weg, überkommene Konventionen ebenso. Seinen Abschied vom Sozialismus, mit dem er intensiv geflirtet hatte, behandelte er dann später im Versepos »Der Untergang der Titanic«, einen generellen Abgesang auf den Fortschritt der Geschichte. Und die verschiedenen Zuschreibungen, die man ihm im Lauf seines jahrzehntelangen öffentlichen Wirkens, Einmischens, Querstehens angedeihen ließ, hat der wendige Enzensberger immer eher belustigt zur Kenntnis genommen.
Also ich war zeitweise Kommunist, dann war ich Renegat, dann war ich Chefideologie, dann war ich Anarchist, dann war ich Spieler, Taschenspieler und so. Das kriegt man alles Mögliche ab, aber das macht doch nichts.
Das macht doch nichts. Seine Gegner oder jene, die ihn gerne als Genossen in ihre Reihen schließen wollten, konnten solche tänzelnden Bemerkungen zur Weißglut bringen. Enzensberger, so der Vorwurf, mache sich nicht nur über die Position der anderen lustig, er habe selber auch keine. Man durfte das Hakenschlagen dieses ironiebegabten Tausendsassers allerdings nicht als Haltungslosigkeit missverstehen, sondern musste es als Geisteshaltung begreifen. Er sei ja schließlich kein Baum, sagte er in Ralf Zöllers Porträtfilm »Ich bin keiner von uns«. Ein Mensch könne sich schließlich bewegen. Auch in seiner Rolle als Herausgeber etwa des bedeutsamen Museums der modernen Poesie, als Zeitschriftenmacher, er begründete das legendäre Kursbuch und die Kulturzeitschrift Transatlantik, sowie als Begründer der anderen Bibliothek folgte er mit Leidenschaft jenen Fährten, die ins Unübersichtliche, Überraschende oder Vergessene führten, Irrwege eingeschlossen. Bis zuletzt trieb Enzensberger eine unbändige Lust, Entdeckungen zu machen. Er wollte sich schlicht nicht langweilen, wie er offenherzig bekannte. Und doch bleibt bei aller Vielseitigkeit und Offenheit wohl die Lyrik das eigentliche Kernstück seines Werks.
Das ist wie zwiebelförmig irgendwie, wissen Sie, ein Kern, es gibt einen Keim in einer Zwiebel, der innen drin ist. Und das ist für mich schon die Poesie. Und dann gibt es diese ganzen anderen Schalen, von innen nach außen wird es irgendwie öffentlicher und auch zeitabhängiger.
Hans-Magnus Enzensberger zählte zusammen mit Martin Walser zu den letzten Vertretern jener Flakhelfer-Generation, die der jungen Bundesrepublik dabei half, Demokratie zu erlernen und eine Debattenkultur zu etablieren. Beide haben auch immer wieder gründlich daneben gelegen mit ihren politischen Thesen und wurden dafür umso heftiger kritisiert. Nicht selten aber trafen sie ins Schwarze. Enzensberger etwa fantasierte sich 1987 in seinem Essayband »Ach Europa« ins Jahr 2006, wo sich nach der damals noch vollkommen unvorstellbaren Wiedervereinigung Ost- und Westdeutsche unversöhnlich gegenüberstehen. Die Begriffe Ossi und Wessi fallen hier zum ersten Mal. Enzensberger hatte also nicht nur immer ein Gespür für Trends, manchmal haftete seinen Texten regelrecht etwas Prophetisches an. Irgendwann war Enzensberger dann zu einer Institution geworden. Man müsse eben nur lange genug dabei sein, bekannte er selbst halb im Scherz, um zum Elder Statesman zu werden. Und tatsächlich konnte man sich nie richtig vorstellen, dass er eines Tages nicht mehr dabei sein würde. Was wird nun von ihm in Erinnerung bleiben?
Und ja, bitte nicht an die Nachwelt glauben, ja? Weil die Nachwelt macht, was sie will natürlich. Sie lässt sich überhaupt nichts vorschreiben von uns.
Mit dem Nachruhm also ist es so eine Sache. Im besten Falle bleiben selbst von großen Dichtern 6 bis 8 vollendete Texte, wie Gottfried Benn in seiner Rede Probleme der Lyrik erkannte. Alles andere wäre eine Illusion. Und Illusionen hat sich der Realist und Rationalist Hans-Magnus Enzensberger zu Lebzeiten nie hingegeben.
Leichter als Luft. Besonders schwer wiegen Gedichte nicht. Solange der Tennisball steigt, ist er, glaube ich, leichter als Luft. Das Helium sowieso, die Eingebung, dieses Kribbeln in unserem Gehirn, auch das Elmsfeuer und die natürlichen Zahlen. Sie wiegen so gut wie nichts. Von den Transzendenten, ihren vornehmen Vettern, obwohl sie zahllos sind, gar nicht zu reden. Soviel ich weiß, gilt das auch für den Strahlenkranz des Magneten, den wir nicht sehen, für die meisten Heiligenscheine und für ausnahmslos alle Walzerklänge. Leichter als Luft. Wie der vergessene Kummer und der bläuliche Rauch der endgültig letzten Zigarette ist natürlich das Ich. Und soviel ich weiß, steigt der Geruch des Brandopfers, der den Göttern so wohlgefällig ist, immer gen Himmel, der Zeppelin auch. Vieles bleibt ohnehin in der Schwebe. Am leichtesten wiegt vielleicht, was von uns übrig bleibt, wenn wir unter der Erde sind.
Ulrich Rüdenauer würdigte Hans-Magnus Enzensberger. Bitte nicht an die Nachwelt glauben, die Nachwelt macht, was sie will. Dieses Credo Enzensbergers haben Sie in dem Nachruf gehört. Was also wird in Erinnerung bleiben von diesem umtriebigen Intellektuellen und gewitzten Akteur des bundesdeutschen Literaturbetriebs? Das habe ich kurz vor der Sendung den Literaturkritiker Helmut Böttiger gefragt und wollte zunächst wissen, Hans-Magnus Enzensberger, Heinrich Böll, Günter Grass, Martin Walser. Diese 4 Namen werden oft in einem Atemzug genannt und stehen für eine ja wohl vergangene Wirkmacht von Literatur und Literaten auch im gesellschaftspolitischen Debatten. Was macht innerhalb dieser Intellektuellen die Einzigartigkeit von Enzensberger aus? Was unterscheidet ihn von Walser, Grass oder Böll?
Er unterscheidet sich von denen dadurch, dass er ein großer Medienkünstler ist, dass er nicht mit den Medien haderte, sondern sie immer vor sich hergetrieben hat. Grass war irgendwann mal ein Moraltrompeter, Böll galt als Moralist, als guter Mensch von Köln, Walser machte nur noch durch seine Alterslibido auf sich aufmerksam. Alle haben diese Generation eigentlich abgehakt, schon vor 2, 3 Jahrzehnten. Nur Enzensberger, da jubilierten alle Redaktionen und die sagten, das ist einer von uns.
Wenn es um Hans-Magnus Enzensberger geht, dann wird immer wieder auf einen Essay rekurriert. 1968 erschien im Kursbuch 15 Gemeinplätze die neueste Literatur betreffend, eingegangen in die Literaturgeschichte als These vom Tod der Literatur. Enzensberger forderte in diesem Essay eine Indienstnahme der Literatur für die Politik. Können Sie die Dimension, die Wirkung dieser Intervention in Ihrer Zeit ein wenig einordnen?
Ja, Enzensberger war immer ganz vorne dran. Er war immer der Erste, schon in den 50er Jahren mit seinen Gedichten. Und in den 60er Jahren merkte er, dass da was aufbricht. Und er hat sich so mit an die Spitze der 68er-Generation gestellt, ohne sich immer genau festlegen zu lassen. Also er hat sehr radikale Reden geschwungen. Und dieses Kursbuch im mythischen Jahr 68 steht in diesem Zusammenhang. Er hat dann gesagt, was man im SDS damals sagte, die bürgerliche Literatur ist tot, der bürgerliche Roman ist tot. Es geht darum, wirklich politisch zu arbeiten. Und Enzensberger schrieb dann auch, die wirklich interessante Literatur ist Bachmann-Nieromanns Persienbuch, Ulrike Meinhofs Kolumnen oder Georg Alzheimers Bericht aus Vietnam. Und typisch ist aber, dass er 10 Jahre später sagte, ach, das habe er doch alles gar nicht so gemeint. Er hatte nie den Tod der Literatur verkündet. Das war eben in der Zeit, war man sehr aufgeregt und hat es dann so gesagt. Also er wollte sich nie genau festlegen lassen, aber er galt eben 1968 als der Wortführer und hat seine Rolle sehr gut ausgefüllt, dass er immer als der Schriftsteller zitiert wurde, der als Autorität gelten konnte.
War denn dieses Hakenschlagen, diese Wankelmütigkeit, diese Änderung auch einmal einer Position eine seiner Qualitäten oder war das eher ein Manko in seinem Denken und Schreiben und Agieren?
Also er ist in den Medien gerade dadurch immer als einer erkannt worden, der so an der Spitze ist. Also ganz typisch ist, dass er, bevor er den ersten Gedichtband veröffentlichte, hat er schon in den Akzenten geschrieben, es kommt vor allem darauf an, die Massenmedien im Auge zu behalten. Also nicht unter den Medien zu leiden, sondern mit ihnen zu spielen. Und interessant war ein polemischer Essay über die Sprache des Spiegel, des Wochenmagazins Der Spiegel, Ende der 50er Jahre, wo er diesen aus dem Englischen kommenden Journalismus, der immer so nah dran ist und immer so ein bisschen Personality-Geschichten macht, immer so ein bisschen drüber zu stehen scheint und bescheidwisserisch ist, da hat er das sehr gut dekonstruiert. Aber das Ergebnis war, dass der Spiegel genau diesen Essay von Enzensberger dann selber abdruckte. Also er hat die Medien angegriffen im Wissen, dass er ein Teil der Medien ist und dass er mit ihnen spielen kann. Und das war schon sehr raffiniert. Er ist auch weniger als Romanautor oder als überhaupt belletristischer Autor immer zur Geltung gekommen, sondern als einer, der auf der Medienklaviatur spielte und eingreifende Essays geschrieben hat. Also er war eigentlich ein Avantgarde-Journalist. Und das war ja als Schriftsteller und weniger ein belletristischer Autor.
Die Nachwelt macht, was sie will, das hat Hans-Magnus Enzensberger selbst gesagt. Wir haben es in dem Nachruf gehört. Was wird die Nachwelt denn jetzt machen mit dem Werk, mit dem Schaffen Hans-Magnus Enzensbergers?
Also er hat ganz früh schon ein Gedicht geschrieben, da war er Mitte 20. Das hatte den Titel »Ins Lesebuch für die Oberstufe«. Da konnte man nicht dran denken, dass das auch wirklich der Fall sein sollte. Aber kaum hatte er es geschrieben, 2, 3 Jahre später war er schon in den Lesebüchern. Und ich glaube, wenn es Dokumentationen gibt über die Nachkriegsliteratur, über die Literatur der Bundesrepublik, dann werden Gedichte von Enzensberger aus dieser Zeit und seine journalistischen Einlassungen über Europa, die werden immer wieder zitiert werden. Und ich glaube, seine Zukunft in der Nachwelt wird seine wirklich Rolle genau erkennen, nämlich eines absolut trendsicheren Journalisten.
Helmut Böttiger über den Medienkünstler, der Hans-Magnus Enzensberger auch gewesen ist. Gestern am 24. November ist der flirrende Intellektuelle und Schriftsteller im Alter von 93 Jahren in München verstorben. Das war der Büchermarkt für heute. Auch im morgigen Büchermarkt würdigen wir Hans-Magnus Enzensberger als Kinderbuchautor. Und natürlich gibt es auch heute noch weitere Stimmen zu Hans-Magnus Enzensberger hier im Programm in der Sendung Kultur heute etwa ab 17.35 Uhr. Nachhören können Sie all das wie immer in der DLF-Audiothek. Hier folgt Forschung aktuell mit meinem Kollegen Michael Büdiker. Und fürs Zuhören und Nachhören und Weiterhören bedankt sich Wiebke Poromka.